den ersten Lebenswochen ist es tatsächlich ein wichtiges Gedeihzeichen. Und da kann man schon sagen, ein Kind, was da nicht mindestens zweimal am Tag kackt, das kriegt tendenziell sehr wahrscheinlich zu wenig Milch.
Irgendwann ist alles Kacke. Hat er schön gesungen für euch.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind Sissy Rasche und Karin Dannhauer.
So, herzlich willkommen im Hebammsalon, wie immer Dienstag, ganz gemütlich mit meiner Lieblingspartnerin Karin, die mir heute endlich wieder gegenüber sitzt.
Hallo!
Und wir einen neuen Hebammsalon für euch haben mit einem ganz spannenden Thema, was in den ersten Wochen wirklich alle Eltern beschäftigt. Und ich glaube auch, es ist so lustig, vorher hat man noch nie so viel über Ausscheidung gesprochen, wie wenn ein Baby ins Spiel kommt.
Formen, Farben, Konsistenzen, Gerüche, all das wird plötzlich detailliert ausgetauscht und miteinander verhandelt. Genau. Ein herzliches Willkommen auch von mir zurück im Hebammsalon. Ich war ja erstmal ganz geflasht von euren ganz, ganz doll vielen Nachrichten von der vorletzten Folge, der Kaiserschnittfolge. Ne? Da habt ihr uns ganz viele Nachrichten geschickt und wir waren ganz berührt, oder Sissi? Also ihr habt ganz viele Nachrichten geschickt zu euren eigenen Geschichten. Ihr habt uns ganz viele lange E-Mails geschickt, dass ihr teilweise auch noch wirklich Jahre später ganz berührt wart von dieser Folge, weil es so zu sein scheint, dass einfach diese ganzen ambivalenten und tiefgehenden Gefühle von dem ganzen Mix, über den wir gesprochen haben, dass der einfach echt einem in den Knochen steckt, ne? Und dann flossen viele Tränen beim Hören der Folge. Und das hat uns auch sehr berührt. Also mich berührt das einfach auch immer sehr, zu hören von euch, was das sozusagen auch für Spuren hinterlässt, ne? Dass der Hebammsalon einfach für uns ein Format ist, wo wir uns einmal in der Woche treffen, aber dass es einfach nachklingt und nachhallt. Und das ist schön, das zu hören, dass ihr so nah dran seid einfach.
Ja, und wir euch so ein bisschen abholen können, ne? So dieses mit unseren Worten und auch wie wir Dinge besprechen, dass ihr euch da wiederfindet und euch auf dieser Reise auch ein Stück weit begleiten könnt. Und auch wenn vielleicht so eine Bauchgeburt viele Jahre schon zurückliegt, das haben ja auch ganz viele geschritten, aber dann einfach nochmal uns geschrieben haben, wie gut die Worte getan haben. Und das ist einfach ein ganz tolles Kompliment und darüber freuen wir uns sehr. Und dieses Thema ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig und das werden wir natürlich immer wieder aufgreifen. Aber heute haben wir mal wieder ein Babythema für euch, was natürlich auch immer ganz viele Fragen aufwirft. Und so wechseln wir uns immer so ein bisschen ab mit euch und euren Babys.
Genau, wie Sissi das eben schon eingeleitet hat. Plötzlich ist der Windelinhalt oder auch nicht der Inhalt der Windel, sondern das ist einfach das, was das Kind wohin auch immer so ausscheidet, ein Thema. Und es verändert sich ja auch gerade in der allerersten Babyzeit viel, was die Babykacke, ich sage jetzt mal das Wort, so angeht, also jede Familie, das finde ich auch schon irgendwie spannend, wie nennt man das überhaupt? Also im medizinischen Jargon sagt man ja dann immer irgendwie Stuhlgang, Muttermilchstuhl oder irgendwie so, aber so redet man ja nicht in echt, wenn ihr miteinander zu Hause seid.
Es gibt mittlerweile jetzt sogar einen ganz super coolen Rap-Song von Digger, das Nashorn. Das ist moderner Kinder-Rap oder moderne Kindermusik und da gibt's Irgendwann ist alles Kacke. Genau, das wird gerade bei uns hoch. Nee, das musst du auch nicht mehr kennen. Dafür sind deine Kinder zu groß. Aber ich fand es gerade sehr lustig. Ist mir gerade eingefallen, weil das wird bei uns gerade hoch und runter gehört. Das Digger, das Nashorn. Und da gibt es einen Song immer. Irgendwann ist alles Kacke. Hat er schön gesungen für euch.
Genau, also ihr werdet Kosenamen dafür finden, die für eure Familie sozusagen dann diejenigen sind, die etabliert. Kaka dürfte irgendwie das am häufigsten Gewählte da irgendwie sein, aber wie auch immer ihr es nennen werdet. Ihr werdet
oder was es für Wörter gibt.
So, alles Mögliche. Also was ich ja, also das finde ich ja dann auch, also was ich auch häufiger mal so höre, ist so dieses Stinky oder Stinker oder sowas. Und ich finde schon das ganz spannend, wie Menschen auch mit diesen Ausscheidungen in der Wortwahl umgehen und was es transportiert. Also ich finde zum Beispiel ist ja immer wichtig, dass man Kinder body positive erzieht und unsere Wortwahl, die ja auch oft unbewusst, unterbewusst gewählt wird und aus unserer eigenen Erziehung stammt, dass man sowas das erste Mal im Leben überhaupt reflektiert. So, ne? Also im Sinne von, also stinken ist ja schon auch eine Bewertung oder sowas, ne? Und ja, also ich finde ja so diesen Umgang, also das hatten wir bei Blutungen und Menstruationen und Wochenfluss und so. Also ne, all diese Körperausscheidungen, die sind ja sozusagen mit Emotionen auch verbunden. Und ich finde das ja immer schön, wenn Kinder so aufwachsen, dass es eben so wenig wie möglich bewertet ist. Aber das, also so fiel mir nur gerade so ein, dass auch die Wortwahl da schon sozusagen ein Schritt sein kann. Ne? So dieses, boah, du stinkst, wollen wir mal die Windel wechseln oder sowas, ist halt eine andere innere Haltung als, ja,
als Kacker?
Naja, als irgendeine andere Form. Also so, ne, das fiel mir nur gerade ein, das will ich jetzt hier gar nicht so zum Riesenaufhänger
doch,
machen und so.
Das ist wichtig.
Aber das sind dann so irgendwie so die Feinheiten und ich finde das ja so spannend, weil wir oft ja bestimmte Glaubenssätze generell in der Begegnung mit unseren Kindern das erste Mal überhaupt so reflektieren. Und dass wir uns dann hin und wieder tatsächlich so Sätze sagen hören, wo wir immer dachten, so, das, so, ne, so,
das wollte ich
zähle jetzt bis drei oder, also keine Ahnung, ne, so, also jeder hat ja so, sozusagen so seine Kindheitstrigger, wo man irgendwie denkt, so, krass, ja, das ist irgendwie tatsächlich neu, sich dem nochmal anders zu widmen und auch, ja, zu verstehen und auch zu leben, dass die Begegnungen und die Beziehungen und die Hinwendung zu unseren Kindern einfach heutzutage von ganz anderen Grundsätzen und Werten und so getragen ist, als das eben noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Und es ist im besten Fall zumindest reflektierter. So, ne? Und dann muss man, dann ist man ja schnell in der Woke-Eltern-Bubble und so. Dazu machen wir demnächst auch nochmal eine Folge, so was, wie mit Dogmen und was man darf und was man nicht darf und so umzugehen ist. Das haben wir auch schon.
Also jetzt wissen wir, wie die Folge heißt. Woke. Elternfolge.
Wokes Eltern sein. Nee, genau, aber das soll ja heute hier gar nicht Thema sein. Ich wollte auch nicht zu sehr abschweifen sozusagen, aber wir reden heute über B-Kacke.
Muttermilchstuhl und Muttermilchersatznahrungsstuhl.
Genau. Also diese Dinge. Wollen wir chronologisch anfangen?
Ja, wir fangen vorne bis nach, gehen bis nach hinten. Genau. Ja, der erste Stuhlgang eures Babys hat ja einen ganz besonderen Namen. Also im Fachbegriff ist ja das Mekonium und ihr kennt es vielleicht, dass ganz viele sagen, das Kindspech. Ja, also weißt warum Kindspech? Weil es einfach ganz, ganz dunkel ist, schwarzer Stuhlgang, der ist auch schön zäh, den kriegt man schlecht ab. Da hat der ein oder andere sicher schon eine Erinnerung, wenn dann die Windel ganz voll ist und man weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist, wie man das dann überhaupt vom Babypopo richtig abkriegt und braucht 5000 Tücher,
weißt du? Vor allen Dingen ist es ja auch in der ganz ersten, allerersten Babyzeit, in den ersten Babytagen, wo man ja irgendwie sowieso denkt, oh Gott, die Windel ist voll und was mache ich denn jetzt? Und man wünscht sich irgendwie 7 Arme, weil das Kind natürlich zappelt und mit seinem Füßchen da dann gleich nochmal reinstampft.
Da ist der Fuß auch schwarz.
Und das ja einfach, also ne, es ist eben wie Pech, es klebt wie Pech, es ist schwarz wie Pech und das ist einfach erstmal sozusagen die größte Herausforderung gleich, den Popo wieder zu reinigen und zu befreien vom Kindspech.
Wann setzt das Baby sozusagen dieses Mekonium, wie wir es nennen, ab? Manchmal ja schon direkt nach der Geburt oder auch bei der Geburt. Ne? Wenn das Baby jetzt vielleicht direkt nach der, wenn das Baby, wo es eigentlich liegen sollte, direkt nach der Geburt auf euch drauf liegt, dann ist manchmal, macht man die Decke hoch.
Es ist nur so warm und klebrig.
Genau, und dann hat Herz schon ein bisschen gekackt. Das wäre natürlich super. Wir Hebammen freuen uns sehr darüber, weil Ausscheidung ist genauso wie der Wochenfluss etwas, wonach wir, was wir immer wissen wollen, welche Farbe, wie oft, wie viel. Und in den ersten 24 Stunden sollte sozusagen das erste Mal das Meconium abgesetzt, also ausgeschieden sein. Und wenn es dann schon direkt nach der Geburt ist, umso besser. Dann wissen wir einfach schon mal, das funktioniert schon mal gut. Und ja, das heißt, dass der erste Stuhlgang, Kaka eures Babys ist pechschwarz und ist ein bisschen zäh. Wenn das Baby nicht direkt nach der Geburt sozusagen das abgesetzt hat und es wird dann nachher nach dem Bonding angezogen und eine Windel, ist es eigentlich immer ganz schlau, das mache ich immer, so ein bisschen Öl drauf zu machen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, wenn es dann doch in die Windel gelangt, sozusagen die Ausscheidung, dann kriegt man dieses Kindspech super schwer an. Das kann man auch nicht so gut mit dem Feuchttuch, da braucht man eher, dass man das erste so abmacht mit einem Zewa, also mit irgendwas, hilf mir mal.
Also einfach mit einem trockenen Kleenex erstmal so, genau.
Und dann halt aber mit einem Waschlappen, der Struktur hat, weil du sonst immer wie abrutscht. Und deshalb ist es eigentlich immer ganz, ganz schön, wenn man einfach ein reines Mandelöl auch schon mit dabei hat und das einmal über den Po macht. Wenn es die nächste Windel, dann kriegt man das immer gut ab. Das ist so ein kleiner Tipp hier für die ersten Tage Windel wechseln, weil das Meconium, das begleitet euch ja ein, zwei Tage.
Genau, bevor es dann hat man ja Vaseline dafür genommen. So, das hat auf dem Babypo natürlich überhaupt nichts zu suchen.
Schön, dass Mineralöl auf dem Po.
Aber genau, aber das war sozusagen früher so das, weil es eben sozusagen pures Fett ist, weil Meconium eben fettlöslich ist und deshalb mit Fett gut abgeht. Und heute nimmt man dann natürlich lieber einen kleinen Klecks Mandelöl oder auch, also ich finde auch so ein Wind- und Wetterbalsam oder sowas, also irgendwas, was aus purem Fett besteht, dann
Nippelbalm, Schatz.
Ja, genau, das kann man natürlich super für alles sowieso nehmen. Genau, ich mache das auch oft so, wenn man dann das Baby abputzt, also wie du so gesagt hast, ne, erst einen trockenen, mit einem trockenen Tuch so fürs Grobe vorsichtig wischen und dann feuchten Tuch, wo man feuchten Waschlappen, wo man dann nochmal so einen Schuss Mandelöl drauf macht, dass man so ein Wasserölgemisch sozusagen hat,
aber was ganz gut reinigt. Wichtig ist halt, dass dieser Waschlappen Struktur hat, weißt du, nicht diese Mikrofasermist,
genau,
sondern
genau.
Wirklich so ein richtig, so ein schöner Waschlappen halt.
Genau, ne? Genau, damit geht es am besten ab. Ja, und das ist auch weich. Oft, ne, wischt man dann eben auch, also man schrubbt das ja sozusagen nicht ab, aber wenn das schon so ein bisschen angetrocknet ist, also wenn so ein Baby zum Beispiel dann nach der Geburt dann sich ausruht und dann erstmal schläft und ohne, dass ihr es merkt, einfach dann in die Hose gemacht hat und dann ist das vielleicht schon 2-3 Stunden alt, wenn ihr das nächste Mal, dann ist es schon ein bisschen angetrocknet und dann kriegt man das echt schwer wieder ab. Auch gerade bei kleinen Jungs, also das ist vielleicht auch nochmal so ein, ne, Jungs und Mädchen und man traut sich ja auch noch nicht so richtig, also das ist ja alles nah beieinander. Bei den kleinen Jungs ist so der Hoden, so die Struktur des Hodens, das ist ja so ganz fein gefältelt. Oft ist das da dann so drin und da schrubbt man natürlich auch nicht dran rum, sondern man würde dann zum Beispiel so einen Warmwaschlappen da auch erstmal eine Weile hinlegen, dass er erstmal so ein bisschen aufweicht und das, was ihr beim ersten Mal noch nicht abwischt, das macht ihr dann eben beim nächsten Mal oder ihr haltet das Baby mit Anleitung, also kann ja immer die Babys unter dem Wasserhahn so ein bisschen duschen, das machen wir Hebammen so mit links, das würdet ihr euch wahrscheinlich alleine auf eigene Faust noch nicht so trauen, aber das könnt ihr euch auch einfach von der Hebamme mal zeigen lassen, das ist manchmal sowieso auch für später immer noch ein ganz guter Tipp, ne? Vom Hacken bis zum Nacken einmal vollgekackt oder so, dass man das Baby so rittlings über den Arm, so ähnlich wie so ein Fliegergriff und dass man es dann einfach unter Wasser hält, das geht dann manchmal am einfachsten.
Deshalb ist es eigentlich auch so schön, und das haben wir auch schon so oft gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, den Wickeltisch im Badezimmer zu haben, nicht nur zum Waschen, sondern einfach auch kurz den Po darunter zu waschen, aber auch zu einem anderen Thema, was wir später noch kommen, dass es einfach super praktisch ist, so einen Wasserhahn in der Nähe zu haben, einfach mal schnell so, na, wie man es immer so macht, vom Wickeltisch einmal rüber über das Waschbecken, einmal Po rüber und dann ist alles wieder sauber. Das hast du aber gut beschrieben, weil das der Hoden sagt, dieses feine Haut, ne? Also wenn das nicht ganz frisch ist, dass man wirklich da einfach, und da kann man dann auch irgendwie wieder so eine fettreiche Creme ran oder Öl ran machen, bevor ihr das Baby wieder einpackt in die Windel. Und beim Mädchen natürlich beachten, dass ihr halt nicht in alle Himmelsrichtungen wischt, ne? Dass ihr wirklich von vorne nach hinten, dass ihr nicht also das ist eh alles in der Windel, aber trotzdem, wenn man es sauber macht, dass man da nicht, das ist auch immer gut, den Partnern zu erklären, dass sie da nicht in alle Himmelsrichtungen wischen, sondern von vorne nach hinten.
Genau, wobei man da auch sagen muss, also es wird sich nicht vermeiden lassen, gerade weil Babykacke ja eben auch sehr flüssig ist, dass mal was...
Dass da was drin ist, aber dass man nicht weiter rein
wo es war, landet, genau. Und auch da, ne, also am Anfang, gerade zu Beginn, wo erstens das Baby noch ganz winzig klein ist und alle kleinen Hautfalten und alle empfindsamen Körperpartien sozusagen ja noch so zart sind und man sich so gar nicht traut. Und als ne, zweitens, man ja das beim ersten Kind zumindest auch alles noch nie gemacht hat und sich da ebenfalls dann nicht traut und nicht so richtig weiß, so wie tief und wie gründlich soll man denn da jetzt wischen und was darf kleben bleiben und was nicht. Und so, ne, die kleinen Vulvalippen zum Beispiel, ne, wo genau, in welcher Hautfalte. Da, also, ne, da ist ein Podcast kein gutes Format, um euch das sozusagen zu zeigen, aber dafür ist eben auch eure Wochenbetthebamme genau da. Das zeige ich den Eltern auch ungefragt allen immer gerne nochmal, ne, so, das einfach so, ne, das hast du sicher noch nie gemacht, proaktiv. Guck mal, wir machen das mal einmal zusammen und dann zeige ich denen das, dass sie dann auch wissen, dass sie sich trauen können, auch anzufassen, mhm. aber natürlich auch an welchen Punkten man achtsam sein muss und wo vielleicht noch Reste von Vernix, also von dieser sogenannten Käseschmiere, ja auch immer noch in den Hautfalten hängen und so, dass ihr euch das wirklich einmal zeigen lasst, damit ihr irgendwie wisst, was, wie ihr das einfach gut macht, ohne eurem Baby weh zu tun und gleichzeitig gründlich die Dinge, die zu säubern sind, auch zu säubern. So.
Was man vielleicht zum Kindsbecken, zum Meconium auch noch sagen kann, dass es schon, gerade wenn es nicht gleich am Anfang so schnell ausgeschieden wird oder dass viele Babys einfach auch schon echt damit zu tun haben. Ne? Mhm. Also weil auch wenn ihr es vielleicht auch selber beobachtet habt, mal das Baby auf dem Wickeltisch liegt und dann kommt es raus, ist ja wirklich wie so ein Pfropfen und total zäh. Da kann man denen natürlich auch so ein bisschen helfen, den Kindern, weil das ist schon immer so, dass die sich da richtig so winden und die geben schon auch ganz klare Zeichen, dass sie auf die Toilette sozusagen müssen. Und da dauert es einfach länger, wenn man sie dann einfach liegen lässt und gar nichts macht. Also man kann zum Beispiel auch einfach die Beinchen immer so ein bisschen an den Bauch drücken und wieder zurück und das Becken mit den Beinchen kreisen, damit sie es einfach so ein bisschen löst und auch einfach die Beine fett, also so ein bisschen randrücken und natürlich jetzt nicht zu doll, aber schon mit einer gewissen, und dann können die einfach besser das auch ablassen. Und ein ganz anderer weiter Tipp, wo wir auch noch ein bisschen mehr weiter drauf eingehen möchten, ist halt, dass man Babys sozusagen auch direkt schon in den ersten 24 Stunden, falls ihr da schon mal von gehört habt, das finde ich nämlich beim Meconium funktioniert das super, dass man sie abhält. Also das ist wirklich... Das ist ein Thema, was hier in vielen Folgen immer wieder vorkommt, ähnlich wie der Kackhocker bei uns Erwachsenen einfach sehr, sehr schonend ist für das Herauslassen des Stuhlgangs. Es ist auch bei den Babys so, wenn die halt so wirklich sich immer so winden und so weiter, wenn man die abhält. Das ist natürlich jetzt auch schwierig zu zeigen. Da könnten wir vielleicht irgendein... Du hast ein super schönes Bild in deinem neuen Buch,
Babyleicht.
Babyleicht, mhm. Entschuldigung. Da hast du eine sehr, sehr schöne Abbildung, dass man einfach mal sieht, wie man so ein Kind hält, weil das ist, glaube ich, vielleicht denkt ihr, okay, was redet Sissy jetzt hier? Abhalten, habe ich noch nie was von gehört. Können wir ja mal kurz drauf eingehen. Es gibt natürlich viele, es gibt ja auf der Welt sind ja auch ganz viele Babys ohne Windel. In Deutschland ist es ja so ein bisschen, dass es windelfrei heißt. Das ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet, weil ihr denkt jetzt, okay, mein Kind hat keine Windel und es kackt den, pinkelt den ganzen Tag. Darum geht's eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein falscher Begriff, das windelfrei zu nennen. Weil ich praktiziere es jetzt auch ganz viel mit meinem Baby, aber benutze trotzdem eine Windel. Also, aber zum Beispiel in den ersten 24 Stunden, gerade wenn die dann wieder aufwachen und man merkt so, die wollen jetzt nicht richtig trinken, sondern die winden sich immer so und das Meconium sich einfach nicht so einfach absetzen lässt, ist es einfach toll, die einfach abzuhalten. Das kann man über so eine Schüssel machen, da hast du dieses wunderschöne Bild. Und die Knie sind dann sozusagen über dem Becken, ähnlich wie bei uns, also mit dem Kakaka. Man hält, der Rücken ist gestützt an deinem Bauch und man hat die Hände unter den Kniekehlen und der Rücken ist an deinem Bauch gestützt und dann hält man das hoch. Und dann können die Kinder einfach oft sehr, sehr viel besser einfach auf Toilette, in Anführungsstrichen, jetzt hier gehen.
Genau, also dieses Abhalten, man kann sich das auch so vorstellen, wie man auch ein zweijähriges Mädchen noch, wenn die im Wald mal pinkeln muss oder so, wie man die dann hält.
Ne? Das, und das ist mal die schönsten Vergleiche.
Naja, aber das ist ja so, ne, dass man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann. Und das Foto, genau, das können wir jetzt natürlich hier nicht zeigen. Vielen Dank nochmal an Ilka, Milch und Liebe heißt sie auf Instagram, die ganzen Bilder für dieses Buch fotografiert hat. Die ist auch Hebamme natürlich und hat deshalb einen wunderbaren Blick für genau diese Dinge, die man eben sonst so nicht sieht und die aber wichtig sind, dass man sie einmal sieht, damit man sich darunter überhaupt was vorstellen kann. Und ich finde auch, also genauso wie du das beschrieben hast, so dieses Windelfrei, das ist ja auch so ein Wort, was man auch üblicherweise noch nie im Leben gehört hat, wenn man nicht gerade irgendwie ein Baby kriegt und sich in bestimmten Bubbles sozusagen bewegt. Windelfrei, was soll das denn heißen? Aha, man zieht man dem Kind nichts an. Das ist ja, wie umständlich ist das denn? Und auch da wieder reine Lehre, reines Dogma. Das Kind zieht nie im Leben eine Windel an. Das ist natürlich vollkommen realitätsfremd. Weil wenn man in der U-Bahn irgendwie gerade unterwegs ist oder sowas, dann kann man das Kind ja nicht, wenn es Ausscheidungszeichen zeigt. Also darum geht es ja. Es geht darum auch wieder um Kommunikation und um Feinzeichen, die ein Kind sich ja bei all seinen Bedürfnissen, wo es sich kundtut und die es uns sendet, dass man eben genauso wie ein Kind zeigt, dass es hungrig ist und sucht und schmatzt und so. Das sind Feinzeichen des Hungers, nicht, dass es schreit. Und dass es genauso auch Feinzeichen zeigt, dass es mal muss. Und wenn man darauf sozusagen nicht kalibriert ist, also die Antennen dafür noch nicht etabliert sind, dann würde man denken, so, hä, woher soll ich denn wissen, dass mein Kind mal muss? Aber wenn man das dann sozusagen diese Antennen geschärft hat, dann kann man das. Also wenn man ein Kind im Tragetuch trägt, dann merkt man das, wenn es mal muss. So, und trotzdem hat es natürlich im Februar in Berlin, Großstadt, hat es natürlich trotzdem eine Windel an. Alles andere wäre einigermaßen dumm so. Aber es gibt dann eben sozusagen verschiedene Abstufungen davon, wie man das praktizieren kann. Natürlich gibt es Hardliner, die auch keine Windel anziehen. Aber dann könnte man sozusagen die Stoffwindeln dazwischen schalten und gucken, wie man das Tag und Nacht macht. Und ob man dann, ne, wie du das eben schon beschrieben hast, zum Abhalten bestimmte Rituale oder bestimmte Gewohnheiten miteinander etabliert, sodass das Kind auch bestimmte Signale wiederum von außen versteht, also dass man ihm anbietet sozusagen, jetzt kannst du gut in die Hose machen, wenn du gerade keine Ahnung hast. Und umgekehrt einfach auch sich selber zu sensibilisieren auf die Bedürfnisse von eurem Baby. Also das ist dieses ganze große Mythos windelfrei. Ne? Also die Idee ist sozusagen, sich erstmal einzugrooven auf die Bedürfnisse von einem Baby und die es dann eben auch zeigt und was man dann zunehmend auch erkennen wird, dass es die zeigt.
Und ich finde, bei Windelfrei ist es so, und ich glaube, es ist auch schön, dass wir da heute mal drüber reden, weil es ist jetzt ja, weil es nicht jedem zugänglich ist. Ne? Ja. Also wenn das auch die Hebamme vielleicht auch nicht selber praktiziert hat oder auch noch nicht so viel, dass man einfach da erstmal nicht so in Berührung mitkommt, ja. Was ja gar nicht schlecht ist, weil das ist ja nichts, was man in der Ausbildung lernt, sondern das ist ja auch erst so ein bisschen so gekommen, also generell, dass wir ja viel mehr in der Kommunikation mit unseren Kindern sind als noch vor 20 Jahren. Ja. Und dass man diese Feinzeichen einfach super deuten kann und die uns ja auch hilfreich im Alltag sind, weil wenn ich diese Zeichen deuten kann und mein Kind dabei behilflich sein kann, dass es auf Toilette in Anführungsstrichen aufs Töpfchen oder gehen kann, dann habe ich natürlich auch ganz viele Vorteile darauf, weil mein Kind ist natürlich, weiß ja jeder, wie auch wir, wenn wir sozusagen auf der Toilette waren, dass es einfach einem danach besser geht. Ne? Also volle Blase, voller Darm sind ja auch Unruhezeichen, auch beim Erwachsenen und so ist es beim Baby ja auch. Mir fällt gerade ein, ich habe ein Bild, falls ihr jetzt nicht Baby leicht direkt vor Augen hat, auf meinem Instagram-Account, das habe ich gepostet, wo ich genau das mal zeige, wie man das hält. Das Baby, das könntet ihr sonst mal sehen, das ist mir gerade eingefallen. Aber was ich da ganz schön finde, und dafür ist ja auch unser Podcast da und ich glaube, dafür stehen wir beide auch ganz, dass man auch da wieder Menschen, die vielleicht mit sowas nicht so in Berührung kommen, einfach sagt, probiert es einfach mal aus, die jetzt irgendwie sagen so, ich mache eine Windel um und warum sollte das Kind nicht eine Windel machen? Aber das ist da halt auch natürlich so die Extremen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Es gibt halt Leute, die dann wirklich, also habe ich auch schon betreut, ich habe eine Familie, die haben dann wirklich komplett windelfrei. Aber da musst du halt natürlich auch als Mutter 24 Stunden mit deinem Kind zusammen sein. Ne? Und es gibt natürlich auch andere Lebensweisen, dass der Partner oder die Partnerin mal für ein paar Stunden die Betreuung übernimmt und das vielleicht dann nicht. Also es ist natürlich, man kann da Abstufungen machen, aber was wir euch sagen können, probiert es einfach mal aus. Es ist auch, wenn ihr jetzt vielleicht denkt, oh, ich sehe die Zeichen nicht, wie Karin das gerade beschrieben hat, man kann auch erstmal ganz langsam damit anfangen, dass man halt, wenn man eh gestillt hat, danach oder in between, also zwischen den Stillmahlzeiten, wenn das Kind jetzt gerade eingeschlafen ist, finde ich immer ein guter Zeitpunkt, gerade am Anfang, wo die noch sehr müde sind und wo man sie ja noch ein bisschen dazu auch animieren muss, dass sie regelmäßig an der Brust sind, finde ich immer gut, das Kind anzulegen, es dann zu wickeln, vielleicht abzuhalten und dann nochmal an die Brust anzulegen. Wenn ihr aber merkt, dass das Kind auch an der Brust immer an, ab und sehr unruhig ist, kann das einfach oft ein Zeichen sein, dass es Stuhlgang absetzen möchte oder auch Pipi. Und dann kann man die einfach gut zu Hause über so eine Schüssel, über so ein Töpfchen abhalten und ihr werdet merken, dass ihr ganz schnell dafür ein Gefühl kriegen werdet, wann euer Baby muss und wann nicht. Und wenn man dann zu Hause ist, ist es natürlich praktisch, das zu machen. Ich persönlich stehe jetzt auch nicht nachts dafür aus. Momentan macht das Baby auch nicht mehr nachts, aber am Anfang habe ich es gemacht. Aber dass man da einfach guckt, wo es gut reinpasst und dass man das nicht so engstündig sieht, sondern einfach sich mal traut und ein Gefühl dafür kriegt.
Genau, darum geht's ja generell. Ne? Es geht immer im Umgang mit unseren Babys darum, ein Gefühl zu entwickeln und diese Feinsinne zu schärfen. So kann man es vielleicht beschreiben. Und das können wir vielleicht auch nochmal verlinken in den Shownotes. Also es gibt spezielle Töpfchen zum Abhalten sozusagen, dass ihr sowas einfach mal gesehen habt. Das kann man natürlich so als Abhaltetöpfchen kaufen, aber man kann auch eine Rührschüssel aus der Küche nehmen oder
Ich habe jetzt einfach von meiner dreijährigen Tochter den Einsatz von ihrem Topf, den sie hat. Also weil die hat natürlich auch wir haben so eine integrierte Toilette zu Hause, wo zwei Sitze sind, also ein kleinerer, dass die nicht reinplumpst ins Klo. Aber sie hat auch so einen süßen kleinen Topf, der hat auch wie so eine, das ist ein Wal und der hat wie so eine Lehne. Und da ist ein ganz schöner, dass du es halt einfach, ich mag halt keine Töpfe, wo du den kompletten Topf über die Toilette geben musst, sondern ist so ein Einsatz drin. Und der ist ganz schön, der ist vorne höher. Das heißt, wenn ich das Baby sozusagen abhalte, ist wie vorne so ein bisschen Spritzschutz, dass es so ein bisschen hoch ist.
Und sehr praktisch.
Das muss ich jetzt, und das habe ich einfach.
Ja, ich habe den ja vorhin gesehen bei dir. Und genau, ich gucke ja auch immer so, was ist jetzt
das
schon wieder.
Das ist mein Unterwegs-Abhalte-Eimer, ne? Karin.
Das ist dieser typische
Asia-Eimer, ja. den man, wenn du Abhalte-Eimer eingibst, wenn ihr dann das irgendwie googelt, dann kommt so meistens so ein blauer. Das ist könnte man auch sagen, wo man Sahne drin schlägt, so ungefähr sieht der aus. Und zu Hause nutze ich eigentlich immer den Einsatz vom Töpfchen.
Genau. Also wir werden Bild-Podcast demnächst erfinden, dann könnt ihr euch das alles noch ein bisschen genauer vorstellen. So lange bleibt es erstmal bei den Links in den Shownotes. Genau, das ist zum Abhalten.
Genau, weil das schwarze Kindspech und ich glaube, wir gehen jetzt über, wie sich das verändert und wie sich der Stuhl halt auch einfach verändert. Aber es kommt halt sehr schwer raus und deshalb traut euch, lasst es euch zeigen, seid dafür offen. Das Abhalten ist wirklich ganz, ganz toll und ihr werdet ganz, ganz schnell individuell die Zeichen eures Babys erkennen. Aber jetzt werfe ich das Wort zu dir rüber. Wir sprechen weiter über Kacker.
Genau, also wenn wir in der Chronologie bleiben, dann bleibt das Kindspech natürlich nicht Kindspech, sondern nach so 2 oder 3 Portionen ist erstmal oft tatsächlich so eine Pause von einem Tag oder so, dass Babys dann in dieser Zeit möglicherweise auch gar keinen Stuhlgang haben. Manchmal auch 2 Tage, so je nachdem, wie ausgiebig Kindspech eben da war. Und das ist dann die Zeit, wo der Körper vom Baby, also man muss sich das ja auch nochmal so vorstellen, es kommt raus aus dem Bauch und das Verdauungssystem, das hat ja noch nie sozusagen arbeiten müssen, weil die Babys natürlich Fruchtwasser getrunken haben, das ausgepinkelt haben, aber die Darmperistaltik sozusagen noch abgekoppelt war. Und das ist jetzt eben neu, dass das Baby sozusagen ja dann Milch trinkt und sie dann auch verdauen wird. Und am Anfang ist die Milchmenge ja noch ganz klein, sodass im Darm sozusagen auch noch nicht viel Menge anfällt. Also das Kindspech, das sind sozusagen abgeschilferte Darmzellen und Haare und Hautzellen, aus der Schwangerschaft sozusagen, die es da gesammelte Werke mäßig dann erstmal los wird. Und dann beginnt erst die Verdauung von dem neu aufgenommenen Nahrung. Das ist bei stillenden Frauen eben dann die Vormilch. Das ist erstmal noch nicht so besonders viel. Und dann nach dieser Pause von ein oder zwei Tagen, die es oft gibt, wird das, was ihr kennengelernt habt, an schwärzlich, dunkel, grün, zähm, dann langsam so ein bisschen heller. Und diesen Stuhl nennt man Übergangsstuhl, weil es, wie der Name schon sagt, ein Übergang ist zu dem dann Stuhlgang der reifen Frauenmilch, also wenn euer Baby richtig Milch getrunken hat. Und dieser Übergangsstuhl, der zeichnet sich durch diverse Grünnuancen aus. Der ist dann am Anfang eher noch dunkelgrün, dann so richtig grasgrün von der Konsistenz, immer noch relativ, ja, so gleichförmig, glitschig auch noch so ein bisschen und relativ durchscheinend. Und dann entwickelt sich das über so ein Pesto-artiges, also wenn ich hier immer so praktische Beispiele nenne, einfach weil man das dann wiedererkennt, so Pesto-artiges Stuhlgang, so in dieser grünen Farbe und eben so ein bisschen kleinkrümelig, das ist so dieser typische Übergangsstuhl. Richtig, Sissi?
Hast du wunderschön beschrieben. Und es ist wirklich so, dass man, wenn man zum Hausbesuch kommt, das ist einfach ein ganz wichtiger Anhaltspunkt für uns. Wo steht euer Baby? Wie geht's eurem Baby? Deshalb, wir wollen immer alles wissen, was rauskleckert aus dem Körper.
In allen Details.
In allen Details. Und jede Hebamme hat Fotos von Kinderstuhl auf ihrem Handy. Da sollte man immer nicht einfach weiter scrollen. Das kennen meine Kinder schon, wenn sie dann mal so Fotos angucken. Ups, da ist jetzt eine volle Windel, weil das lassen wir uns natürlich auch gerne mal schicken, wenn wir jetzt einfach, weil wenn mir jetzt jemand sagt, der ist schwarz, dann weiß ich jetzt schon so, der ist bestimmt schon dunkel, da ist grünlich mit drin oder er wird bräunlicher, dann möchte ich das halt einfach sehen. Also das ist für uns einfach, wenn ein Baby ausscheidet, Stuhlgang und Pipi macht, ist es immer, was oben rein kommt und auch unten wieder raus. Da wissen wir, dass dem Baby geht's gut. Und das ist immer ein ganz wichtiges Zeichen für uns. Deshalb diese Farben, die Karin gerade wunderschön beschrieben hat, vom Mekonium, also vom Kindspech in den Übergangsstuhl, bis wir dann zu dem wirklich wirklichen Muttermilchstuhl kommen. Da ist es dann auch immer ein großer Schreck oft, gerade beim ersten Kind. Diese Anrufe und Nachrichten kennst du bestimmt auch. Das Kind hat Durchfall. Mhm. Weil wir kommen ja von einem zähen, sehr festen, klebrigen Stuhlgang auf einmal zu einem super flüssigen, der in alle, wenn der mal rausschießt und dir davor steht,
im Strahl,
ist das halt sehr, sehr flüssig mit weißen Stückchen. Und das ist dann der curryfarbene, richtig schöne Muttermilchstuhl, den man auch nicht gut entfernen kann.
Ja, der färbt wie Sau. Überhaupt finde ich so dieses Ganze, also wenn wir diese ganzen Formen und Farben jetzt irgendwie hier besprechen, wenn man da noch nie drüber nachgedacht hat oder sowas, also man kennt ja sozusagen menschlichen Stuhlgang ja ganz anders. Der ist braun und in Würstchenform sozusagen. Und beim
bestenfalls.
Baby, und beim Baby, Bristol-Stuhlskala, es gibt einfach überhaupt gar nicht die Idee, der könnte jetzt gelb oder grün sein. Mhm. Also dieses, ne, wenn einem das keiner sagt, zum Beispiel eure Hebamme natürlich oder ihr diesen Podcast hört, dann würde man, also dann ist natürlich jede Ansage einer Mutter oder eines Vaters, der die das erste oder die zweite oder dritte Mal die Windeln aufmacht und dann verändert er sich vor allen Dingen ja auch von Tag zu Tag. Sissi, der Stuhl sieht ganz komisch aus und deshalb ist er auch immer, ja, schick mal ein Foto und du weißt dann, ja, komisch findet ihr das, aber so genau so soll der aussehen. Na, also dass ihr einfach vorbereitet seid, der sieht also in dem Sinne komisch aus, im Sinne von ungewohnt. Und er ist halt erst schwarz und dann grün und dann gelb. Also das ist alles andere als das, was man sozusagen sonst von sich selber kennt.
Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung.
Werbung. Und heute ist wieder unser Partner Veleda dabei, was uns immer total freut, weil wir ja auch privat wirklich große Fans der Produkte sind. Und zwar möchten wir euch heute das Bäuchlein-Massageöl von Veleda vorstellen. Das ist für Säuglinge und Babys, die zum Beispiel Probleme mit der Verdauung haben.
Es ist ja nicht gerade selten, dass kleine Babys sich gerade in den ersten Wochen besonders schwer tun mit der Verdauung. Und das liegt daran, dass die Verdauungsorgane sich erstmal langsam an die Lebensbedingungen außerhalb des Mutterleibes gewöhnen müssen. Und das geht nun mal häufig mit Blähung einher. Da hilft es gerne mal, wenn man ihn sanft den Bauch massiert. Und das Bäuchlein-Massageöl von Veleda ist gezielt abgestimmt auf entspannte Bauchmassagen für euer Baby. Und die Grundlage dafür ist ein ganz mildes Mandelöl.
Genau, und in diesem milden Mandelöl sind eben ätherische Öle. Damit ist es angereichert und das ist zum Beispiel Majoran, römische Kamille und Kardamom. Und das sind alles Öle, die traditionell schon seit Hunderten von Jahren zur Verdauungsförderung eingesetzt werden. Und so eine Massage, die kann man dann gut in den Tagesablauf einbinden. Also manchmal gibt es ja auch bestimmte Tageszeiten, wo euer Baby mehr oder weniger damit zu tun hat und so Bauchweh vorbeugen. Und das kann ein festes Ritual sein, am Morgen oder am Abend. Und das ist natürlich auch super für die Eltern, Kindbindung, ne, dass man einfach so ritualisierte Tagesinhalte schafft.
Und natürlich könnt ihr das Öl und die Massage auch anwenden, wenn euer Baby keine Probleme hat. Karin hat es ja gerade schon gesagt, es fördert einfach die Bindung. Ihr habt ein festes Ritual und es ist einfach schön, Babys zu massieren und sie genießen das auch wirklich sehr. Und alles dazu, wenn ihr vielleicht noch Inspiration braucht, wie ihr euer Baby am besten massiert, findet ihr in unseren Shownotes. Da gibt es auch einen Link zu einer Massage, wie die aussehen kann, dass ihr eine Anleitung an der Hand habt. Und ihr findet auch den Link direkt zum Produkt. Und jetzt ist unsere Werbung zu Ende.
Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
Was vielleicht auch noch sehr schön ist, der Stuhl eures Babys, der riecht nicht fäkal, ne? Also wo wir zum Stinky vom Anfang kommen.
Das hast du aber schön beschrieben. Geruchsnote fäkal. Nein, also echt, aber ich, so gut beschreiben.
Sondern auch das können wir Hebammen von dieser süßliche, also erst ist es sozusagen geruchslos und dann, wenn wir beim Muttermilchstuhl angekommen sind, das hat man, ne? Das hat man einfach in der Nase.
Genau.
Muttermilchstuhl, aromatisch, genau, süßlich.
Genau. Manche sagen so wie warmer Käsekuchen, der riecht so ein bisschen milchproduktig,
ja,
oft so. Und das ist eben noch nichts, was man, also es ist eher, tatsächlich, es klingt so ein bisschen komisch, wenn man das sagt, aber es ist eher angenehmer Geruch, ja, so, ne?
Und wenn er nicht jetzt 5 Stunden, also wenn du jetzt so einen alten Windeleimer aufmachst, wo ganz viele,
ja, okay,
dann ist es nicht so geil, aber wenn er rauskommt, riecht er auf jeden, ja, Fall nicht schlecht.
Ja, wenn er frisch ist, ist er okay.
Frisch ist er okay.
So, falls ihr gerade am Frühstückstisch sitzt, guten Appetit. Genau, also so ungefähr kann man sich das vorstellen, der Muttermilchstuhl. Also ne, auch da haben wir so unsere Beschreibung, du hast das ja eben schon gesagt, Currygelb, dann gibt es oft so die Formulierung, so ne, Hüttenkäseartig, also so dieses Krümelige oder so körniger Senf oder so. Ne, also all diese Farben, Formen, Konsistenzen auf der Gelb-Ocker-Skala sozusagen.
Und ihr werdet sehen, also es ist immer anders, wenn man zum Beispiel Stuhlgang in der Windel vorführt, ja, als wenn man Stuhlgang zum Beispiel beim
rauskommen
Abhalten
sieht.
Also wenn, ja, man das sieht, dass es rauskommt, alleine von der Flüssigkeit.
Ja.
Das ist wirklich in der Windel, denkt man, dann hängen da die letzten Fetzen, also diese Stückchen drin,
ja,
weil es sehr, sehr flüssig und das zieht natürlich in den modernen
Multiabsorber, ja, Fließen, wird das alles sofort weggesaugt.
Ja, wird genau, es weggesaugt und dass man dann einfach gar nicht so ungefähr sehen kann, wie viel scheidet mein Kind überhaupt aus. Ne? Also deshalb ist es schon auch einfach, alleine deshalb finde ich auch, um ein Gefühl dafür zu kriegen oder auch zu sehen, wie sieht der Stuhlgang aus, ist dieses Abhalten in so ein Töpfchen schon toll, damit man einfach auch die Konsistenz so sieht, was man jetzt in einer Wegwerfwinde gar nicht so sehen kann. Ne?
So ähnlich wie mit der Blutung und der Always Ultra, wo man sozusagen auch nichts mehr sieht, weil alles sofort im Kern
und das Blut
landet.
Ist blau.
Ja, das Blut ist blau und also so hat eine ganz, ja, genau. Also da kann man nichts dran sehen. Wir Hebammen brauchen sozusagen immer mal zwischendurch ein bisschen Originalkonsistenz.
Was noch wichtig ist, wir haben darüber gesprochen, dass die Ausscheidung gerade in den ersten Lebenstagen wirklich einfach auch uns zeigt, wie gut es dem Baby gibt und wie nicht. Verändert sich das natürlich, kann sich das verändern. Es gibt auch Babys, die das erste Mekonienübergangsstuhl gut ausscheiden, dann kommt der Muttermilchstuhl und dann stocken die so ein bisschen, nehmen aber trotzdem zu. Das ist auch nicht, das ist auch normal. Wichtig ist halt immer hier nur, dass man da halt einfach die Gewichtszunahme kontrolliert, weil wenn sie nicht, also pieseln ist schon mal ganz wichtig, also sie wirklich pieseln, aber einige Kinder brauchen doch etwas länger für diese Ausscheidung, nehmen aber trotzdem zu, dann ist es in Ordnung. Es kann aber auch genau andersrum sein. Das heißt, das Kind hat erst ausgeschieden und dann stoppt es, kann auch immer ein Zeichen dafür sein, dass es nicht ausreichend trinkt. Deshalb ist das immer wichtig, abzuklären und zu beobachten. Also deshalb diese Ausscheidungssache ist in den ersten 14 Tagen ganz, ganz wichtig, wo die Kinder ja eh nochmal das Geburtsgewicht verlieren und dann erst wieder zunehmen, ist das immer ein ganz wichtiger Indikator für uns Hebammen, ob es ihnen gut geht oder nicht.
Und das verändert sich eben vor allen Dingen auch im Laufe der Zeit. Ne? Ja. Also während es nachher, also wenn ein Kind 3 Monate alt ist oder sowas und sich die Darmflora, da kommen wir gleich auch noch zu, sich langsam aufgebaut hat und die Verdauung sozusagen in der Weise kompetent geworden ist, dass die Kinder auch nicht mehr so viel Ballast wieder ausscheiden, dann machen die ja teilweise nur einmal in der Woche in die Hose. Und das ist für ein Baby, was 3 oder 4 Monate alt ist, auch normal. Gleichzeitig gibt es Kinder, die in dem gleichen Alter 3-mal am Tag kacken. So, und wenn die Kinder aber noch kleiner sind, also in den ersten 2 Lebenswochen, die Phase, die Sissi eben besprochen hat, da ist es eben nicht normal, dass ein Kind nur einmal in der Woche in die Hose macht. Da ist es dann wirklich ein Zeichen, kriegt ein Baby genug Milch. Also in den ersten Lebenswochen ist es tatsächlich ein wichtiges Gedeihzeichen und da kann man schon sagen, ein Kind, was da nicht mindestens 2-mal am Tag kackt, das kriegt tendenziell sehr wahrscheinlich zu wenig Milch. So, ne, also das ist immer deshalb auch da wieder, ne, die Details, die eure Hebamme wirklich genau erfragt, wenn die dann gerade, wenn das Kind schon ein bisschen älter geworden ist, dann auch mal 2, 3 Tage nicht da war, dann wird sie euch fragen, ne, wie oft und wann zuletzt hat das Kind in die Hose gemacht. Das ist einfach immer wichtig zu wissen und sie wird es parallel dann dennoch auf die Waage legen, immer mal wieder, um zu gucken, ob das alles gut zueinander passt.
Das ist also sozusagen immer so dieses erste Alarmzeichen auch für uns, wenn wir wissen, okay, man ist immer total entspannt, wenn man weiß, okay, die kacken, ne?
Genau.
Safe, Haken hinter, ne? Also das ist auch so mal so. Ja. Und wenn man das halt nicht, und dann ist man natürlich so auch als medizinische Fachkraft, willst du ja dann nicht gleich verunsichern, aber da fragt man immer Thema und Ausscheidung. Und am liebsten hat man auch einfach in den ersten Tagen gerne so einen kleinen Zettel, weil man vergisst es ja auch einfach, ne? Habe ich das immer gerne auch ein bisschen dokumentiert, weil man natürlich einfach müde ist und überwältigt von den ganzen Erlebten der letzten Tage, dass es dann eigentlich immer hilft, wenn man da auch einfach ein kleines Häkchen macht und weiß, wie oft dann die Ausscheidung ist.
Das sind irgendwelchen schicken Apps trackt und so. Also ihr müsst da jetzt nicht sonst was da immer irgendwie aufschreiben. Ne? Oft ist es ja auch im Rahmen eines Hausbesuches so in den ersten wenigen Wochen, dass man dann sowieso weiß, okay, man guckt das Baby jetzt nochmal gemeinsam an und ist die Windel voll. Oder das Baby trinkt am Busen und parallel hört man schon, ne, dass es dann einfach in die Hose macht. So, das ist ja dann meistens so, dass es so zuverlässig und so häufig passiert, dass man als Hebamme dann einfach auch sozusagen deshalb nicht immer jedes Mal fragen muss, weil sich einfach vieles innerhalb des Hausbesuches sowieso darstellt und man einfach sieht, alles klar, hat was in der Hose, sieht so aus, wie es aussehen soll. Und dann ist das, kann man da auch den eben von dir beschriebenen Haken da wunderbar hintermachen. Genau. Und dann gibt's noch sozusagen so Abweichungen, so Sachen, die man dann in den nächsten Wochen und Monaten häufiger mal in der Windel findet, wo die beschriebenen Fotos in unseren WhatsApp-Chats oder sonst wo auftauchen. Guck mal, ist das normal? Ja, da haben wir einmal den grünen Stuhlgang, der sozusagen jenseits des Übergangsstuhl, wo der ja immer grün ist, wenn der dann irgendwann nach Wochen oder Monaten dann nochmal auftaucht, grüner Stuhl oder schaumiger Stuhl oder beides in Kombi, das hat man häufiger.
Ja, das ist einfach auch wieder so ein Zeichen für ganz unterschiedliche Sachen. Grüner Stuhlgang kann auftreten, eurem Kind geht's gut, es trinkt gut, aber trotzdem setzt es sich vielleicht mit irgendetwas in seinem Immunsystem auseinander. Das muss aber dann nicht heißen, dass euer Kind krank ist, sondern man sieht's am Stuhlgang. Ja. Es kann aber auch gerne beim Zahn sein, das ist auch immer oft so. Auch in Kombination wird der Stuhl, wenn Kinder zahnen, kriegen sie oft einen wunden Po, weil sie häufiger ausscheiden und da kann man drauf gucken. Deshalb sollte man da schon immer ein Auge drauf haben. Sollte das jetzt natürlich länger als, sagen wir mal, 4 Tage so sein, grüner Stuhl. Vielleicht merkt ihr auch, euer Kind ist einfach nicht so gut drauf. Ist das immer im Rücksprache mit dem Kinderarzt wichtig? Aber es kann sich sozusagen, setzt sich das Immunsystem eures Babys mit was auseinander, dann kann der Stuhl grün werden. Und ein Zeichen, was Karin gerade sagt, wenn der Stuhl sehr schaumig ist, ist auch, dass es vielleicht, dass ihr mal darauf achten solltet beim Stillen, dass es vielleicht immer sehr kurz an einer Brust trinkt und ihr vielleicht schnell wechselt, so dass es die Brust ist ja, die Muttermilch ist ja oft so zusammengesetzt, ganz einfach erklärt wie so ein Drei-Gänge-Menü, und dann trinkt euer Kind immer nur die Suppe oder den Salat zur Vorstelle und nimmt halt nicht den Hauptgang. Und da könntet ihr dann wirklich darauf achten, dass ihr einfach länger an einer Brust, bevor ihr vielleicht wieder schnell die andere Brust wechselt. Das kann auch immer ein Grund sein, warum der Stuhl sich verändert.
Genau. Und einige Babys haben das auch einfach immer mal. Also ne, hatte ich auch schon, dass Kinder, die haben irgendwie anfangs pavongelb gekackt und dann aber ab jetzt immer nur noch grün. Und die waren trotzdem blendend drauf, gediehen, irgendwie super, wo man dann auch irgendwie mit den Achseln zuckt und sagt, ja, also was auf jeden Fall ein Ammenmärchen ist, ist, weil die Mutter Spinat gegessen hat, ist der Stuhl grün. Also wie soll bitte die grüne Farbe vom Essen der Mutter in der Milch landen, so dass der Stuhlgang sich dann färbt. Genau, also manchmal ist es dann einfach gut, wie Sissi das beschrieben hat, das irgendwie abzuklären und die Sachen, die es nicht sein sollten, auszuschließen. Und wenn es dann eben so ist, dass es grün ist, dann ist es eben so. Und diesen Zusammenhang zwischen der Mundschleimhaut und der Darmschleimhaut, den hat Sissi eben schon genannt. Es ist einfach so, dass Kinder über ihren Bauch alles Mögliche somatisieren sozusagen und dass eben auch Infekte der oberen Atemwege oder eben das Zahnen, wo ja auch die Mundschleimhaut sozusagen beteiligt und irritiert ist, dass sich das dann einfach fortsetzt. Also man kann sich das so wie so, das ist ja ein System, das Verdauungssystem geht eben vom Mund bis zum Popo, und dass das dann sozusagen in Gänze oder gemeinsam zusammen reagiert, das ist eine ganz häufige Beobachtung, genau.
Dann ist ja, glaube ich, immer noch ein großes Thema bei Ausscheidung einfach, dass mein Kind vielleicht Schmerzen hat. Ne? Also ich glaube, das ist gerade in den ersten 8 bis 12, in den ersten 3 Monaten ist, glaube ich, noch so ein Thema, was wir auf jeden Fall nochmal besprechen müssen, ist die berühmten, dieses Wort gibt es auch in 100 Jahren noch, die 3-Monats-Koliken. Ne? Also das ist ein Thema, womit wir ja sehr konfrontiert werden im Wochenbett, weil das ja dann die Oma sagt und die Tante und so weiter. Das Kind hat ganz starke Koliken. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es gibt sie eigentlich gar nicht. Ne? Also nicht, klar.
Du lachst mich so. Genau, weil das irgendwie genau ein Thema ist. Gibt es die oder gibt es die nicht? Ja. Mythos 3-Monats-Koliken. Also es ist auf jeden Fall nicht so, wie man lange dachte, ja, dass alle, also ne, das ist das dann, was die Oma und die Schwiegermutter und so, was die dann irgendwie alle sagen, dass das Baby Bauchweh hat. Und da kommen wir, also ne, wenn ich eben so spaßeshalber gesagt habe, wenn die Mutter Spinat gegessen hat und so, also es wird dann immer, ist das Erste, Mütter dürfen bestimmte Sachen nicht essen, weil dann ja die Verdauung des Kindes irgendwie
und
leidet.
Und der Stillabstand, das auch
und
mal
der
ganz
Stillabstand und war's nicht alles. Also diese ganzen Sachen, die können wir wirklich ins Reich der Mythen und Sagen verweisen, weil das natürlich Quatsch ist. Dafür gibt es überhaupt keine Evidenz. Ihr dürft alles essen, was ihr wollt. Es gibt Mütter- und Mutter-Baby-Beziehungen, wo die Mütter Stein und Bein schwören, immer wenn ich Brokkoli esse, hat dieses Kind Bauchweh. Und bei solchen Dingen bin ich die Letzte, die dann irgendwie sagt, nee, kann ja gar nicht sein, weil die Studienlage sagt, das geht nicht in die Muttermilch. Wenn das so ist und ihr die Beobachtung macht, dann ist das immer richtig. Und wichtig finde ich bei solchen Ding nur, das zu wissen, dass die Verdauung eines Babys am Anfang einfach ein noch nicht stabiles System ist. Und das liegt in erster Linie eben daran, dass die Darmflora, also dieses ganze Mikrobiom-Thema, auch hier wieder ist das ein Riesending, dass das eben sich noch nicht stabilisiert hat. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr sollt ja alles essen, was euch schmeckt. Und wenn ihr das Gefühl habt, so, oh, komisch, heute ist es irgendwie, ne, das Baby krümmt sich und hat ein rotes Gesicht und drückt und so. So ist normales Ausscheidungsverhalten von Kindern, ne? Wenn wir vorhin die Feinzeichen beschrieben haben, dann, also ein Baby macht schon auch ordentlich, also man merkt, es ist ein Ganzkörperphänomen, in die Hose machen für so ein Baby. Und dieses Drücken und Knurren und Geräusche machen und so, das ist in einem gewissen Rahmen einfach, ich sag jetzt mal, Verdauungsarbeit und nicht 3-Monats-Kolik, sondern das Baby braucht einfach noch seine Muskelarbeit und die Beinchen werden angezogen und gestreckt und so und dann pupst es ganz laut. Das ist normale Verdauung von einem Baby und hat noch nichts mit 3-Monats-Kolik einer therapiebedürftigen Situation zu tun oder sowas, sondern das Baby müht sich und da hilft ihm eben, ne, Sissi hat vorhin schon Sachen angesprochen, wie man dem Baby das erleichtern kann, zum Beispiel das Abhalten oder die Beinchen, ne, an den Körper zu halten oder eine Bauchmassage zu machen, alles Dinge, die euch dann eure Hebamme zeigen kann, aber das ist eben noch nichts Pathologisches und noch nichts, wo ihr alarmiert sein müsst und dem Kind irgendwelche Tropfen und sonst was irgendwie angedeihen lassen müsst, sondern es übt mit seinem neuen, frischen Organsystem eine wirklich ganz komplexe Herausforderung, nämlich Nahrung zu verdauen.
Aber auch hier ist es wirklich, also ich kann es nur sehen, weil ich habe es bei den letzten beiden Kindern sehr stark gemacht mit dem Abhalten. Es hilft einfach. Mhm. Ja. Weil es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ich sie jetzt liegen lassen würde, ja, wenn ich sehe, sie will nicht mehr trinken, sie hat keine Hungerzeichen mehr, sie ist fertig und sie liegt und ihre Beine und so weiter. Mhm. Und wenn ich sie dann einfach nehme, weil ich merke, okay, jetzt könnte es einmal der Zeitpunkt sein, auf Toilette zu gehen, die hätte noch eine Stunde weiter da rummassiert und ich nehme sie hoch, ich halte sie ab, sie kackt da schön raus und sie ist ein glückliches Baby. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass das jetzt, wenn ihr jetzt abhaltet, alle nur zufriedene Babys habt, weil jedes Baby hat ja mal ein Need, was man nicht so schnell deuten kann oder sind unruhiger als andere. Aber es ist auf jeden Fall, man kann es ganz sichtbar sehen, wenn man ihnen hilft und ihnen dabei mit ihnen aufs Töpfchen geht, auf Toilette, dass die meisten Babys einfach das gut finden, dass sie erleichtert sind und dass sie auch ganz schnell, so ist es jetzt nämlich bei uns, dass sie eigentlich gar nicht mehr in die Windel machen.
Genau. Ja,
weil das einfach auch nicht ihr natürliches Bedürfnis ist, ne? Also ja, es ist einfach, und das finde ich schon schön. Und deshalb ist es wichtig, das auch einfach mal aus dieser so, ich bin total Alternativschiene rauszukommen, ja, ne? Weil das ist so wie alles, das Tragen ein Bedürfnis eines Babys ist, was wir jetzt nicht so, was immer so alles so ein bisschen ökobehaftet ist und auch das windelfrei. Das heißt nicht, dass ich zum Beispiel, ich benutze meine Lilidoo-Windeln ganz normal, so wie ich jetzt hier sitze im Tragetuch mit Baby. Aber ich versuche einfach, wenn ich zu Hause bin und auch wenn ich unterwegs bin und gucke, wo kann ich sie abhalten. Wie gesagt, Karin hat es ja so schön bestellt, das mache ich jetzt nicht bei -3 Grad im Volkspark Friedrichshain, aber ich gucke einfach, wie ich ihr das erleichtern kann. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die den Babys total gut tut.
Genau, und wenn ihr irgendwo unterwegs seid, also über jedes Klo kann man ja ein Baby abhalten oder sowas, ne? Genau, also da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. Das finde ich ist auch einer der wichtigsten Tipps. Und ansonsten gibt es auch noch einen Blogartikel, Mythos 3-Monats-Kollegen heißt er natürlich. Den können wir euch dann auch nochmal verlinken. Da steht noch ein bisschen was dazu, was für den einen oder anderen Aha-Effekt. Weil das ist oft so, also es ist so ein Automatismus, ne? Wenn das Baby weint, was hat es denn? Mhm. Und dann ist es irgendwie, am Anfang sind es die 3-Monats-Kollegen und dann wird es irgendwann nahtlos mit 3-4 Monaten abgelöst. So, es kriegt Zähne oder sowas, als müsste immer so ein körperlicher Grund da sein, warum ein Baby berechtigterweise sich meldet und sein Bedürfnis äußert.
Und natürlich gibt es Kinder, die größere Bedürfnisse haben, die jetzt sozusagen unruhiger sind. Dazu werden wir auch nochmal eine Podcast-Folge machen zu Babys, die einfach da wirklich noch spezieller betreut werden müssen. Aber ein ganz tolles Tool einfach ist Wärme und natürlich Hand auflegen. Und auch hier ist immer die Trage natürlich ein guter Begleiter für die ersten Wochen mit Baby. Dazu haben wir auch unsere Tragefolge, da könnt ihr nochmal reinhören. Den Blogartikel von Karin werden wir euch verlinken. Und auch eine wichtige, sehr individuelle Sache, sollten unter der Geburt vielleicht auch Medikamente gegeben werden, also Antibiotikagabe, weil ihr habt Streptokokken in einer Schwangerschaft oder auch ihr habt einen Kaiserschnitt gehabt, wo ja prophylaktisch ein Antibiotikum gegeben wurde, werden natürlich auch die ganzen guten Bakterien, die wir natürlich behalten wollen, wie es immer auch ist, wenn man selber im Leben Antibiotika nimmt, das kann sich natürlich auch auf das Baby auswirken. Und da kannst du vielleicht nochmal kurz was erzählen, weil das ist ja auch so dein Spezialgebiet.
Ja, also das Mikrobiom, also die Darmflora, die entwickelt sich ja unter anderem deshalb, weil das Baby Kontakt hat permanent zu den Hautkeimen der Mutter, indem es am Busen trinkt oder auf eurer Haut liegt oder an eurem Finger nuckelt. Und auch die Muttermilch ist eben beinhaltet eben probiotische Bakterien, die ist ja nicht steril. Und all das führt dazu, dass sich die Darmflora innerhalb der ersten Wochen und Monaten langsam aufbaut. Die erste Starterkultur kriegt das Kind bei einer vaginalen Geburt schon mit, wenn ihr eine Bauchgeburt hattet. Oder eben, so wie sie es beschrieben hat, eine antibiotische Therapie notwendig war. Dann ist das sozusagen eingeschränkt dadurch. Und dennoch kann man sich auf die natürlichen Vorgänge der permanenten Keimzufuhr, der gesunden Keime, ne? Es geht natürlich darum, dass ihr euch regelmäßig die Hände wascht und eine normale Hygiene einhaltet. Das ist total klar. Aber die gesunden Hautkeime, die das Kind sozusagen in sich aufnimmt und daraus seine Darmflora bastelt. Und wenn das auf irgendeine Weise gestört ist, ne, die Dysbiose sozusagen, so nennt man das dann. Also wenn zum Beispiel auch eine Schwangerschaftsanamnese schon so ist, dass die Frau permanent Pilzinfektionen hatte oder dass einfach Antibiotikaserien wegen irgendwelcher Harnwegsinfekte schon in der Schwangerschaft notwendig waren oder das Baby eben nach der Geburt permanent Infekte hat oder permanenten Windelsohr entwickelt oder tatsächlich den Hinweis bietet darauf, das könnten jetzt wirklich Bauchweh sein. So, dann ist auf jeden Fall ein Ansatz auch immer, das Mikrobiom nochmal zu optimieren. Und es gibt ja da eben auch Präparate, wie Gaia kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das ist aber eben nur ein Stamm, also nur eine Sorte Bakterien sozusagen. Und da kann man schon auch dann gucken, ne? Wenn man das vermutet, dass man das Baby dadurch ein bisschen unterstützt und eben spezielle Präparate für die Babyflora wählt, die dann da helfen können. Das ist in jedem Fall besser als diese Schaumverhüter, also die es ja wirklich sind, ne? So diese Sapsimplex und Lefax und Co. Die sind ja sozusagen nur dazu da, Blubberblasen im Bauch zu verhindern. Das ist aber ja nicht das Problem. Die werden ja gebildet durch ungünstige Darmbakterien. Und deshalb ist das eigentlich auch out, oder? Sapsimplex begegnet?
Nein, es ist auf jeden Fall noch nicht out und es wird immer noch weitergegeben und man redet sich manchmal auch immer noch den Mund fusselig, aber wenn man das natürlich so schön erklärt, wie du es gerade getan hast, dann ist es natürlich super verständlich, dass das Problem im Darm liegt und dass wir den unterstützen müssen, aber es ist auf jeden Fall, wird immer noch gern gegeben und
kann man ja auch versuchen. Manchmal ist es ja auch so ein bisschen so ein achselzuckendes, ja, man weiß auch nicht und dann sind die Eltern happy, wenn sie irgendwas haben, was sie dem Kind geben können. So, aber auch da ist die Studienlage ganz klar und eindeutig. Ne? Es ist nicht die Luft im Bauch sozusagen, die im Grundsatz das Problem ist. So, ne? Also wenn Babys pupsen können, ist es einfach, ne? Wenn die dann abgehalten werden oder im Tragetuch sind, ihre Beinchen hochgezogen und angewinkelt haben, dann können die auch gut pupsen und dann ist es gut. Ne? Aber mit mehr oder weniger pharmakologischer Unterstützung ist das meistens, also macht es meistens keinen großen Unterschied. Es ist dann nur so, dann hat man es angefangen mit diesen Tropfen und dann traut man sich nicht, die wieder aufzuhören, weil man dann irgendwie Angst hat, dass es dann noch schlimmer wird. Aber so richtig weg geht es ja natürlich meistens eben nicht davon.
Genau, dann kann man einfach auch sagen, dass natürlich auch Kinder, die viele Reize tagsüber aufgenommen haben, dass das Reizzentrum für die Aufnahme mit dem Bauchzentrum nah beieinander liegen, dass das sich natürlich auch, wie bei uns auch, Sachen auf den Bauch schlagen. Das sollte man natürlich auch immer im Hinterkopf haben, dass wenn ein Kind sozusagen den ganzen Tag geschlafen hat, ihr habt aber viel gemacht und abends merkt man dann so, hier ist jetzt einfach wirklich die Unruhe, dann ist das natürlich auch einfach über die Verarbeitung des Systems und das schlägt sich manchmal dann auch auf den Bauch aus. Also das sind so die wichtigsten Dinge, die wir euch dazu gerne heute mit auf den Weg geben wollen. Wir werden euch die wichtigsten Dinge auf jeden Fall, wir haben nämlich ein neues Teammitglied, die ganz fleißig heute auch mitgeschrieben hat, die Bettina, dass jetzt unsere ganzen Sachen immer in unseren auf der Hebammen-Salon-Seite sind, so dass ihr zum Beispiel auch das Probiotikum, was wir empfehlen, auch noch auf der Seite finden werdet. Und das ist so der runde Überblick zur Ausscheidung, zum Abhalten. Also es ist wirklich ein ganz großes Anliegen von uns, dass ihr das unbedingt ausprobieren solltet. Nehmt das aus der Ökoschiene weg, sondern es ist einfach ganz toll. Es ist so wie der Hocker, den ihr vor eurem Klo stehen haben solltet. Haltet eure Babys ab, probiert euch einfach mal. Ihr müsst da auch nicht so dogmatisch, dass ihr jetzt erstmal ein Buch lesen müsst, sondern probiert es einfach aus. Wenn es ausgeschlafen hat, das Baby ist immer ein guter Punkt. Nach dem Stillen oder wenn ihr merkt, Stillen geht gar nicht mehr, das Baby dockt an, ab, will nicht mehr, dann haltet es einfach mal ab. Meistens ist es dann, dass die wirklich einmal ordentlich ins Töpfchen machen und ihr merkt danach, anlegen geht viel einfacher und sie sind zufrieden.
Genau. Also, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Es ist jetzt natürlich doof, wenn das gerade so schön rund der Schlusssatz war, aber die fiel mir noch ein, und zwar Blut in der Windel. Das hat man auch manchmal, wenn das Kind ein bisschen älter ist, das ist eher nichts, was man irgendwie ganz in der ersten Säuglingszeit hat, solltet ihr immer auf jeden Fall eine Fachperson fragen. Ne? Wenn ihr Blut in der Windel findet, hat es meistens super und spektakuläre Ursachen, aber es sollte einmal angeguckt werden und das landet dann wieder in unserer Fotodatenbank. Blut in der Windel, dass ihr die dann tatsächlich einmal zeigt. Was ich erstaunlich häufig finde, was man in der Literatur auch findet, aber was man auch erstmal einmal wissen muss, ist, dass es häufiger nach Rotavirus-Impfungen vorkommt. Und die meisten Kinderärzte klären auch auf und sagen, ne, nicht erschrecken. Das Kind ist jetzt frisch gegen Rota geimpft und es könnte sein, dass in den nächsten Tagen ein bisschen Blut in der Windel ist, nicht erschrecken. Wenn die das aber nicht sagen, dann, also ist ganz häufig so, dass wenn ich irgendwie nach 3, 4, 5 Monaten, wenn eben diese Rotavirus-Impfung dran ist, so, oh Gott, ist das Blut in der Windel, und ich dann frage, warst du bei der Rotavirus-Impfung? Ja. Und so, und dann ist es einfach dann gleich, ne, gleich ganz klar, weil das ja irgendwie immer so ein kleiner Schreckmoment dann irgendwie ist. Aber klärt das dann auf jeden Fall mit eurer Hebamme oder eurem Kinderarzt, Kinderärztin ab. Das fiel mir gerade eben noch ein.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du dran gedacht hast. Hatten wir ja auch auf unserer Liste, und ich habe hier schon wieder die Runde geschlossen. Das mache ich ja gerne, ihr kennt mich. Und eine wichtige Sache, das war auch ein Wunsch von unserer Produktion, dass ich noch vielleicht ganz kurz Windel auslaufen und Flecken.
Ja, wie kriegt man Muttermilch-Kackflecken wieder aus den blütenweißen Bodies raus?
Ja, genau. Auf jeden Fall darf man sie nicht liegen lassen. Ihr müsst sofort handeln, Geilseife. Und am besten ist wirklich, also es passiert, und dann damit behandeln und waschen. Im Sommer ist es natürlich toll, dass man sie in die Sonne legen kann, dass die Sonne einfach hilft. Aber sofort behandeln, und wenn ihr unterwegs seid, am besten, okay, wenn man jetzt bei einer Freundin ist, dann kann man das, habe ich das schon so wirklich in so ein Gefrierbeutel, Geilseife, und das dann ein, dass ich dann das zu Hause gleich behandeln kann. Und bei Windeln auslaufen kann ich euch nur den Tipp geben, es ist oft so, dass ihr wirklich euch nochmal ganz genau zeigen, gerade am Anfang sind die Windeln nicht sehr eng gelegt, also viele haben Angst, dass die Windel einfach zu eng am Körper ist, und dann ist sie locker, dann läuft sie aus. Mhm. Und ich kann euch wirklich sagen, dass die Windel Kilogrammanzahl oft einfach so lange geht. Also eine Einserwindel soll bis 5 Kilo gehen. Dann das ist einfach total, also ab 4 Kilo kann man eigentlich schon auf Größe 2 gehen, und dann sitzt die besser und dann läuft auch nichts.
Weil die einfach höher sind, ja. Dann, ne? Die sind dann sonst irgendwie so ein Bikini-Schnitt sozusagen. Ist ja klar, dass die dann hinten ausläuft oder auch an den Beinchen und so. Und da gibt es dann auch verschiedene Krempel, ne? Das Bündchen nach innen oder nach außen oder sowas.
Also es muss schon rausgemacht werden. Aber dass ihr euch nicht so verkopft an diesen Kiloangaben der Windelhersteller, das ist eine Eingrenzung, aber auch die Körper sind so unterschiedlich, dass wirklich ein Kind, was dann schon wirklich größere Schenkel hat, dann ganz schnell auf Größe 4 ist, obwohl es irgendwie noch nicht...
Größe 4 hält sowieso 100 Jahre gefühlt, oder? Da ist man irgendwie schnell, und dann die nächsten 2 Jahre ist es dann Größe 4.
Ja, genau. Also das nochmal so als kleiner Tipp. Größe 1 wirklich nicht so viel kaufen, die habt ihr nicht lange. Nee. Ihr werdet sehr schnell auf die 2er-Windeln gehen und auch sehr schnell auf 3. Deshalb.
Ich brauche doch immer Nuller. Also ich habe ja mit Stoff gewickelt, aber ich hatte ja auch immer zarte Kinder.
Ja. Ja. Genau, so, das war eine neue Folge vom Hebammsalon mit ganz viel Babykacke. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich. Das war so schön, dich zu sehen. Und für dich geht es gleich weiter in die Akupunktursprechstunde. Genau. Deshalb muss Karin jetzt auch schnell losflitzen.
Genau, das ist auch immer dienstags. Und das ist so mein Real-Life-Anker, wo ich dann im Moment auch in Corona-Zeiten immer noch mal ein paar Frauen sehe gemeinsam. Das ist immer sehr schön. Und da flitze ich jetzt hin. Genau. Alles Liebe. Habt eine schöne Woche.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.